Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wie geht es der Wirtschaft wirklich und ist die Wirtschaftspolitik in einer Art Scheideweg in Österreich zwischen mehr Solidarität auf der einen Seite, staatlich garantierter Sicherheit oder auf der anderen Seite mehr Risiko? Bereitschaft in der Marktwirtschaft, das wollen wir heute besprechen. Nicht auslassen werden wir die Frage, ob es eigentlich Konsequenzen geben muss nach dem Kollaps der Signa Holding von René Benko. Ich begrüße sehr herzlich Markus Materbauer. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Materbauer ist Chef der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer und ein engagierter linker Ökonom des Landes. Ich freue mich, dass Franz Schellhorn gekommen ist. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Franz Schellhorn leitet die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria und ebenfalls begrüße ich Eva Konzett. Hallo.
Hallo.
Eva Konzett leitet das Politikressort im Falter und sie hat extensiv zum Kollaps des Signa-Imperiums von René Benko recherchiert. Eva, anfangs haben ja viele vermutet, dieser Kollaps ist primär auf undurchsichtige Geschäfte zurückzuführen. Jetzt gibt es eine Hiobsbotschaft nach der anderen aus der Baubranche. Wie dramatisch ist da die Lage und ist Benko vielleicht ein Opfer externer Faktoren geworden?
Wenn man Benko selber fragt, wenn man René Benko diese Frage stellt, dann wird er sicher mit Ja antworten. Die Signa sieht sich ja als, wie du es genannt hast, Opfer externer Faktoren. Da gibt es jetzt diese Art Dolchstoßlegende, dass eben nur durch die Prüfung der EZB, die im vergangenen Jahr extra quasi alle ihre Geschäftsbanken aufgefordert hat, ihre Portfolios auf Signa-Kredite zu überprüfen. Also nur durch diese Untersuchung hätten dann die Banken der Signa kein Geld mehr gegeben und das hätte den Ausschlag gegeben für den jetzigen Kollaps. Es gibt im Englischen dieses schöne Sprachbild des Kanarienvogels in der Mine, der immer singt und wenn er nicht mehr singt, dann müssen die Minenarbeiter schnellstmöglich an die Oberfläche, weil der Sauerstoff ausgeht. Ist Signa jetzt quasi ein Kanarienvogel nur für diese ganze Branche? Ich glaube, es ist ein bisschen abzuwarten. Die Baubranche hat große Probleme, das werden wir jetzt vielleicht noch kurz besprechen. Natürlich spielt damit hinein die hohen Rohstoffpreise, die hohen Zinsen etc. Bei der Signa sehe ich aber doch noch ein ich möchte sagen, durchaus etwas eigenwilliges und sehr risikoaffines Geschäftsmodell, das davon etwas abgekoppelt ist. Signa könnte also ein Kanarienvogel für die ganze Branche sein, aber es war nicht nur ein Kanarienvogel, es war ein ganzer Papagei.
Herr Schellhorn, wie sehr ist dieses Beben oder dieses Grubenunglück da für die gesamte Volkswirtschaft relevant? Kanarienvogel sinkt nicht mehr, aber es scheint doch einiges mehr unterzugehen. Warum ist das so?
Naja, wie relevant das für die gesamte Volkswirtschaft ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich nehme aber nicht an, dass das ein großes gesamtwirtschaftliches Beben auslösen wird. Es werden einige Banken da wahrscheinlich bluten. Ich finde nur interessant bei der Signa-Causa, dass es sehr österreichisch abläuft, weil das haben jetzt nachher wieder alle vorher gewusst. Und die einzigen, die damals, glaube ich, es war 2021, das schon relativ gut analysiert haben, waren die Redakteure von Bloomberg. Die haben eine relativ umfassende Darstellung der Lage gebracht. Das ist eigentlich nicht wirklich gehört worden. Der Herr Wiedeking, glaube ich, war der erste Aufsichtsrat, der damals gesagt hat, er versteht diese ganzen Zahlen nicht, ist nicht gehört worden. Und das wäre so eine Lehre, dass man sagt, vielleicht bremst man sich künftig ein bisschen in der Euphorie, was die großen Zampanos betrifft und ist dann auch ein bisschen, sage ich, kühler in der Nachanalyse.
Wobei man dazu sagen muss, dass der Investor Wiedeking 2016 lautlos gegangen ist. Dass er gegangen ist, weil die Zahlen für ihn nicht gestimmt haben, das hat er erst jetzt, ich glaube im Dezember 2023 gesagt.
Jetzt, Herr Matterbauer, das Ganze wird als ein bisschen als Pyramidenspiel angesehen, was hier passiert ist bei Benko. Aber das ist ja in der kapitalistischen Wirtschaft nicht ganz fremd, dass es solche Pyramidenspiele gibt und dass dann immer wo was kollabiert. Aber das führt dann doch zu einer Gesundung. In welchem Stadium sind wir da jetzt?
Ja, Pyramidenspiele sind der kapitalistischen Wirtschaft nicht fremd und insbesondere im Immobilienbereich, wo der ja ganz stark spekulativ geprägt ist, wo sozusagen die ganze Debatte, dass die Anlage immer mehr in Betongold passieren soll, dass dort investiert werden soll, dann dazu führt, dass bei insgesamt knappem Angebot, beschränkten Grundstücken, tendenziell eher beschränkten Bauten, dann die Preise enorm steigen. Dieses starke durch Spekulation geprägte Marktsegment kann man zum Teil laufen lassen, wenn es sozusagen klein genug ist. Aber die großen Weltwirtschaftskrisen sind ja auch da oft auch durch Immobilienkrisen entstanden. Denken wir nur an die Finanzkrise 2007, 2008, wo die Immobilienpreise und vor allem dann die Banken, die dort Kredite hineingegeben haben in den Sektor, nicht ausreichend reguliert waren. Für Österreich selber bin ich ein bisschen optimistischer, weil der Immobilien- und Baubereich bei uns stärker durch öffentliche Interventionen geprägt ist.
Soll der Staat jetzt hunderte Millionen auftreiben und investieren in die Bauwirtschaft, um größeren Umbill von der gesamten Volkswirtschaft abzuwenden?
Nein, das soll er natürlich nicht machen. Die Bauwirtschaft hat jetzt 15 Jahre gebummt und weil der Herr Matterbauer da schon ins Klassenkämpferische fällt, würde ich schon gern darauf hinweisen, dass auch die Benko-Causa nur möglich geworden ist durch eine sozialistische Geldpolitik, indem man die Geldzinsen nach unten gefahren hat, in das Gratisgeld eingeführt hat. Das hat zu größeren Spekulationen führen müssen und das sind jetzt die Konsequenzen. Kaum steigen die Zinsen, fallen die ersten Kartenhäuser zusammen. Das ist dann eine Bereinigung, die in der Marktwirtschaft üblich wäre, die man auch zulassen muss. Und bei der Bauwirtschaft kann ich nur sagen, gibt es jetzt genug Möglichkeiten, dass man, wenn man schon eingreifen will als Staat, dass man sagt, Androsch hat es in den 70er Jahren gemacht mit einer degressiven vorzeitigen Abschreibung, dass man hier Möglichkeiten gibt, Investitionen vorzuziehen, wenn man schon glaubt, dass man hier was machen muss, aber dass man hier großflächig wieder es ist ja nicht nur die Gießkanne, es ist ja der Feuerwehrschlauch, mit dem man da durchs Land geht und jedem wieder Geld zusteckt, nachdem man von staatlicher Seite künstlich das Problem verschärft hat, indem man plötzlich verschärfte Regulierungen, also das, was der Herr Matterbauer fordert, eingeführt hat mit der sogenannten KIM-Verordnung.
KIM-Verordnung bedeutet heißt, was?
Also zuerst sind die Zinsen einmal gestiegen, da sind schon viele rausgefallen aus dem Kreislauf, die sich keine Kredite mehr leisten konnten. Dann hat die FMA gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass, das ist diese KIM-Verordnung, dass maximal 40% des laufenden Einkommens für die Tilgung von Krediten herangezogen wird und dass 20% Eigenkapital bereitzustellen ist. Dann sind auch die letzten noch rausgefallen, die sich die höheren Zinsen leisten konnten. Und dann wundert man sich, dass es keine Nachfrage mehr gibt im privaten Wohnbau. Und jetzt geht man mit 100.000 Euro Geldkoffern durchs Land.
Ist das eine gescheite Idee mit den 100.000 Euro, die Häuselbauer als Zuschuss möglicherweise bekommen sollen, bis zu 100.000. Das verlangt die Bauwirtschaft, das unterstützt auch die Gewerkschaft. Da sagt der Ökonom und frühere Nationalratsabgeordnete, das ist einfach eine Umverteilung von unten nach oben. Also ein bisschen ein völliger Widerspruch zu dem, was sonst verlangt wird von der Gewerkschaft zum Beispiel.
Ich finde es nicht besonders attraktiv, diese Idee, da Geld, und zwar riesige Summen, 100.000 Euro ist ja unglaublich viel Geld, einfach so zu verteilen. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt bauen soll, nur weil die Bauwirtschaft in einer Rezession ist. Also es macht ja keinen Sinn zu bauen um des Bauens willen, wenn es in einigen Bereichen notwendig ist, mehr Infrastruktur, mehr Gebäude, was auch immer zu haben, dann soll man aufgrund dieser Notwendigkeiten bauen. Und wir haben einen großen Bedarf an leistbarem Wohnraum. Das heißt, wo wir wirklich jetzt intervenieren sollten, wäre der gemeinnützige Wohnbau, der soziale Wohnbau, der Genossenschaften und der kommunalen Ebene, die leistbare Wohnungen herstellen. Dort sollte investiert werden. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben 1 Milliarde für die nächsten jedes Jahr für die nächsten 3 Jahre, da kann ich ungefähr 15.000, 20.000 Wohnungen drum bauen im Bereich der Genossenschaften. Das wäre sinnvoll. Die stellen leistbare Wohnungen her und die werden dringend gesucht. Oder, um ein zweites Beispiel zu nennen, wir werden für die Bekämpfung der Klimakrise massive Infrastrukturinvestitionen brauchen. Wir müssen das ganze Mobilitätssystem völlig umstellen. Das ist ganz dringend, das soll man möglichst schnell machen, das wären große Aufträge für die Bauwirtschaft sein. Aber nur irgendwas zu bauen, weil die Bauwirtschaft nicht ausgelastet ist, wäre unsinnig. Sinnvolles zu bauen und da gibt es genug.
Eva, das düstere Bild von der Bauwirtschaft, damit das nicht ausstrahlt auf die gesamte Volkswirtschaft, ist da primär die Regierung der Staat gefragt?
Die Regierung der Staat ist grundsätzlich in der Industriepolitik gefragt. In dem vorliegenden Fall werden Dinge vermischt, die nicht zusammengehören. Also offenbar will man die Bauwirtschaft stützen. Da ist die Bauwirtschaft dahinter. Das ist ja quasi ihre, oder auch die Wirtschaftskammer, die als Interessensvertreter der Bauwirtschaft auftritt und natürlich jetzt irgendwie sagt, Leute, wir haben ein Problem. Und politisch wird das jetzt vermischt mit der Frage nach Wohnraum. Aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt zu tun. Wie der Herr Matterbauer schon erklärt hat, wenn ich billigen Wohnraum schaffen möchte, und darum geht es ja, wir haben zu wenig billigen, leistbaren Wohnraum, dann muss ich das machen über gemeinnützige Wohnungen zum Beispiel. Dann könnte ich andenken, eine Leerstandsabgabe und mir mal überlegen, was ich eigentlich mit den ganzen leerstehenden Wohnungen mache, die wie in Salzburg, Vorarlberg gebaut wurden in den 15 Jahren, auch Hochkonjunktur, die der Herr Schellhorn angemerkt hat. Das wird jetzt politisch verquickt, um eine Forderung auf den Tisch legen zu können. Im Grunde ist es Klientelpolitik für einen, ich nenne es jetzt einmal, für eine ÖVP-Wählerschaft, die das Eigenheim ein bisschen zu einer Art, ich meine es jetzt ein bisschen salopp, Fetisch erklärt hat. Die staatliche Notwendigkeit in diesem Bereich sehe ich nicht. Und eine Sache noch, wenn wir die Bauwirtschaft oder wenn wir Wohnraum andenken möchten, dann sollten wir vielleicht nicht mehr an das Eigenheim denken, das auf die grüne Wiese gebaut wird. Da müssen wir denken, wie können wir nachverdichten, wie können wir bestehende Gebäude umwidmen, wie können wir da Wohnraum schaffen, und da könnte die Bauwirtschaft durchaus dann auch Aufträge lukrieren.
Kleiner Schnitt und ein größerer Blick generell. Der Wirtschaft geht es in Europa nicht rasend gut, aber auch nicht rasend schlecht. Die Ökonomen sagen, das Wachstum ist im Euroraum niedriger als in den USA, aber nicht völlig verschwunden. Aber in Österreich schlägt jetzt der Chef der Industriellen Vereinigung Alarm. Georg Knill sagt, Österreich ist in der Wettbewerbsfähigkeit abgestürzt. Und zwar ziemlich. Von Platz 12 auf Platz 24 im internationalen Vergleich. Ist dieser Alarmruf berechtigt? Wettbewerbsfähigkeit, ist das wirklich so wichtig, Herr Schellhorn, als Kriterium für unsere Volkswirtschaft?
Ja, ist natürlich wichtig. Die Frage ist, ob es tatsächlich schon so ist. Also wir haben ja die Situation, dass die Wettbewerbsfähigkeit jetzt auf dem Papier schon seit längerem schlecht ist. Also Österreich liegt bei allen Rankings dann im hinteren Mittelfeld. Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer noch mehr als 50% unseres Wohlstands jenseits der Staatsgrenzen erwirtschaften. Also kann es nicht ganz so schlecht sein. Also ist am Markt die Wettbewerbsfähigkeit schon noch da. Aber jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Wir haben derzeit, also seit 2019, einen wirklichen Wachstumsknick und wir kriegen das auch nicht mehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Österreich hat das niedrigste reale Wirtschaftswachstum gemeinsam mit Deutschland und Tschechien. Wir haben die niedrigsten Produktivitätszuwächse gemessen an Beschäftigten. Pro Stunde gibt es noch ein Produktivitätswachstum, gemessen an Beschäftigten nicht, weil wir eben zu wenig arbeiten. Wir haben die höchsten Lohnstückkostensteigerungen in Europa und wir haben mit die höchsten Energiepreise. Und wir haben, was haben wir noch, die höchste Teuerungsrate in Westeuropa. Und neben den ganzen strukturellen Problemen. Also da kommt jetzt schon auf uns etwas zu, wo es vor allem nicht so leicht zu sein scheint, wieder rauszukommen. Also das ist das große Thema.
Die Industriellenvereinigung sagt, man muss das Ruder herumreißen. Ja, jetzt aber durch die Corona-Krise sind wir ganz gut durchgekommen und so weiter. Ist das wirklich jetzt, was Sie hier anführen, sind das genug Faktoren, um zu sagen, bitte, es stimmt, Ruder herumreißen,
naja, in der Wirtschaftspolitik? Schauen wir nur an, was heute in Deutschland passieren wird. Nicht? Heute wird die Regierung ein Notsignal absenden. Der Herr Habeck als Wirtschaftsminister sagt, die Situation ist besorgniserregend in Deutschland. Wir haben ungefähr die gleiche Lage wie in Deutschland, nur bei uns sagt zum Beispiel Herr Matterbauer, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es läuft eigentlich eh ziemlich super, der Industrie geht super. Und ich glaube, dass wir eher in der Nähe von Deutschland sind. Also wenn schon mal die deutsche Bundesregierung sagt, da ist einiges ins Rutschen gekommen, dann gilt das für uns mindestens im gleichen Ausmaß.
Herr Matterbauer sagt wirklich, alles ist in Butter?
Ich bin immer dafür, dass man starke interessenpolitische Positionen vertritt, aber die immer faktenbasiert. Und schauen wir uns die Industrie an. Es ist ganz wichtig, dass die Industrie wettbewerbsfähig ist. Die macht ungefähr ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung in Österreich aus und exportiert praktisch alles, was sie produziert. Also alles, was in der Industrie produziert wird, wird direkt oder indirekt exportiert. Schauen wir uns die Entwicklung der Industrieproduktion an, auch im Vergleich zu Deutschland, weil der gerade angesprochen wurde. Seit 2015 ist die Industrieproduktion in Österreich um ungefähr 25% gestiegen. Auch interessant, der Standort ist nicht wettbewerbsfähig, aber die produzieren ja alle ganz viel. In Deutschland um 10% gesunken. Da sind Welten dazwischen. Deutschland hat wirklich ein Problem mit der Industrie, mit hohen Energiekosten, Deindustrialisierung vielleicht, Österreich mit Sicherheit nicht. Aber es ist richtig, dass wir in den letzten 12 Monaten sinkende Industrieproduktion hatten. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Zuge dieser ganzen Teuerungskrise weltweit, im Zuge dieser ganzen Unsicherheiten mit Kriegen, wenig investiert wird weltweit. Und dann sind die Maschinen bauen, die dann halt irgendwo investiert werden, schlecht dran. Österreich ist ein Maschinenbau-Weltmeister, kann man sagen. Die Nachfrage nach Maschinen ist in den letzten 12 Monaten schwach. Deshalb geht bei uns die Produktion zurück. Das ist aber ein Konjunkturphänomen und kein Ausdruck sozusagen fehlender Wettbewerbsfähigkeit.
Aber jetzt einfach so weitermachen. Nein. Angesichts all dieser Faktoren, die der Herr Schellhorn hier angeführt hat, ist auch für die Arbeitnehmer gefährlich, oder?
Ja, ja, ohne Zweifel. Und ich glaube, wir haben wirklich große Versäumnisse auch in der Bundesregierung. Es ist ja völlig richtig, dass bei uns die Wirtschaftsentwicklung schwächer war vergangenes Jahr als im europäischen Durchschnitt. Weiterhin, wir haben die höchsten Preissteigerungen. Also in der Bundesregierung fehlt es an wirtschaftspolitischer Kompetenz. Das ist offensichtlich, weil Wirtschaftspolitik gute Rahmenbedingungen geben sollte, auf europäischer Ebene aktiv sein sollte, die Infrastruktur ausbauen und gerade in der Klimakrise schauen soll, dass wir ganz vorne sind. Wir könnten irrsinnig profitieren vom Kampf gegen die Klimakrise. Da werden neue Technologien gebraucht, da braucht es die beste Industrie und wir haben ja die beste Stahlindustrie weltweit in Österreich mit der Föst. Ja, die sind ja an der technologischen Front und denen müsste man helfen, dass sie sich rasch, so rasch wie möglich umstellen. Da braucht es Industriepolitik, aber das fehlt leider. Und da muss viel mehr passieren. Wir müssen auf europäischer Ebene, Österreich ist immer Bremser auf europäischer Ebene, statt dass wir sagen, bitte Europa, investier endlich gegen die Klimakrise. Unsere Wirtschaft wird davon profitieren und wir profitieren alle davon. Also aktive Industriepolitik,
Eva, das verlangt.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es etwas aufzeigt, dass eine Perspektive gibt. Wir haben in Österreich sehr, sehr viele Industriejobs und die sind unglaublich wichtig, weil das sind hochbezahlte Jobs. Das sind langfristige Jobs, die sind wichtig für Kaufkraft etc. Die Frage ist jetzt, wie können wir diese Jobs in eine neue Ära, ich sage es jetzt einmal, retten. Also wir haben natürlich, und das ist auch, was der Herr Knill ein bisschen anspricht, wir haben dieses Damoklesschwert der Deindustrialisierung über Europa. Da geht es um neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die wird nicht in Europa gemacht, die wird in den USA gemacht. Wir haben einen Bereich der Automobilindustrie, Elektroautos werden nicht mehr in Europa gemacht, die werden mittlerweile in China gemacht. Die Frage ist jetzt also, was können wir in Europa tun, um diese Industriebasis, die unglaublich wichtig ist für unseren Wohlstand und letztlich wahrscheinlich auch für eine Demokratie, wie können wir den halten? Und da sind mir die die Forderungen der industriellen Vereinigung, die dann immer sagt, wir müssen die Lohnkosten senken etc., wir müssen die Steuern senken. Fair enough, darüber können wir diskutieren, aber wo ist eigentlich das größere Bild, wo wir hinwollen und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir unsere Umwelttechnologie, die unglaublich ausgebaut ist, wir haben eine unglaublich gute Umwelttechnologie in Österreich, der Herr Matterbauer hat es angesprochen, wie bringen wir die dazu, dass die Produkte macht, die dann auf dem Weltmarkt reüssieren können? Das ist eine Chance, die es jetzt im Moment gibt, weil die ganze Welt nach diesen Lösungen bei der Frage nach den Klimaschutzmaßnahmen, weil die ganze Welt danach giert. Wenn wir diese jetzt liefern, dann können wir es in die ganze Welt vertreiben.
Herr Schellhorn, zu wenig Visionen auf wirtschaftsliberaler Seite?
Naja, zu wenig Visionen gibt es mit Sicherheit. Ich glaube, wir sollten uns nur die andere Seite ansehen, warum denn das so ist. Weil Sie sagen, es gibt da zu wenig Industriepolitik, es gibt da eine zu schwache Industriepolitik. Ich finde, die beste Industriepolitik ist in Europa gar keine Industriepolitik zu machen, weil wenn sich die Politik einmischt, da kommt genau das raus, was wir jetzt in Deutschland sehen. Wir haben ja gehört vom grünen Wachstum und wie die Bundesregierung angetreten ist in Deutschland, dass das einen Wachstumsmotor anwerfen wird wie in den 50er, 60er Jahren. Und was ist die Realität? Die Realität ist eine ganz andere. Die Betriebe hauen reihenweise ab. Man hat gesagt, wir brauchen höhere Energiepreise, damit weniger CO2 ausgestoßen wird. Wir brauchen kürzere Arbeitszeiten, wir brauchen höhere Löhne. Das haben wir jetzt alles. Und wir haben eine Rezession. Und das ist die Folge davon, weil wir eben in einer Wachstumsillusion leben. Wie Sie richtig gesagt haben, in den neuen Technologien sind wir Käufer, nicht Verkäufer. Und die alten Technologien schießen wir uns selber derzeit aus dem Markt. Und das muss man irgendwann einmal sehen. Und jetzt wird schon zurückgerudert, weil man sieht, dass die Chinesen wahnsinnig viel investieren wieder in die Weiterentwicklung des Verbrennermotors. Jetzt kriegen die deutschen Konzerne kalte Füße, aber es ist schon zu spät. Und im Elektrobereich muss man schauen, ob man China dann auch überholen wird oder nicht. Schaut derzeit nicht danach aus. Ich würde sagen, es ist eine Folge dieser verfehlten Industriepolitik, die man insbesondere auf europäischer Ebene angestoßen hat, die man bewusst wollte. Und man kann es ganz offen sagen, in der Europäischen Kommission ist kein großes Interesse da, dass man in Europa noch Industriestandort bleibt, weil man der Meinung ist, Industrie ist schmutzig, Industrie muss weg. Nur wir haben die sauberste Industrie auf der ganzen Welt. Auch weil Sie die Föst angesprochen haben. Es gibt keine saubereren Standorte als die Föst-Hochöfen in Österreich. Aber in Wahrheit will man sie nicht.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ist das diese deplorable Situation der Wirtschaft in Deutschland? Inwiefern hängt das nicht zusammen mit der Tatsache, dass man so fixiert war, der Staat fixiert war, aufs Sparen? Was ja in den USA nicht der Fall ist und der Wirtschaft dort geht es nicht so schlecht wie in Europa, ist nicht das Dogma, es muss überall gespart werden, beim Staat ein Faktor, der erklärt, warum es in Deutschland so schwierig ist?
Der Staat muss ja jetzt erst sparen, nachdem ihm das Bundesverfassungsgericht diese Corona-Gelder, die man jetzt anderweitig ausgeben wollte, für den Klimaschutz zurückgeworfen hat. Jetzt gibt es diese große Spardiskussion. Jetzt weiß ich schon, jetzt kommt wieder die schwarze Null-Debatte. Aber es ist in Deutschland bis zur politischen Wende ja nicht so schlecht gelaufen. Jetzt
aber Herr Schellhorn, die Schuldenbremse wurde ja unter Finanzminister Steinmeier in die Verfassung eingeschrieben.
Das war der Schäuble.
Ich glaube auch, dass der ehemalige Finanzminister Schäuble eine hohe Verantwortung trägt für diese sehr schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und jeder, der in Deutschland ist, mit der Deutschen Bahn fährt oder dort mit dem Auto unterwegs ist, der sieht ja, wie verlottert die deutsche Infrastruktur ist. Das betrifft die Städte genauso, den öffentlichen Verkehr, die U-Bahn in Berlin. Ich meine, das ist ja ein Scherz im Vergleich zu Wien. Das heißt, systematisch wurden die öffentlichen Investitionen zurückgefahren. Das zeigen die Zahlen ja auch ganz klar. Die Nettoinvestitionen der öffentlichen Hand, also nach den Abschreibungen, sind in Deutschland die längste Zeit negativ gewesen, weil man dort gespart hat. Also da wurde sozusagen deinvestiert vom Staat und das ist natürlich dieser Fetisch-Null-Defizit vom Schäuble gewesen. Und ein Standort ist halt nur gut, wenn wirklich die Infrastruktur passt und wenn die Firmen darauf aufbauen können, dass sie ihre Produkte, die sie erzeugen, dann auch exportieren können, dass die Verkehrswege da sind, dass die ganze Infrastruktur passt. Da hat man an der falschen Stelle gespart. Das ist jetzt das Ergebnis. In Österreich haben wir das nicht gemacht. Unsere Nettoinvestitionen des Staates sind jedes Jahr mindestens 0,5% des BIP gewesen.
Klar, und beides und
deshalb sind wir viel besser.
Beides sind jetzt in der Rezession. Aber Herr Matter,
aber unsere Industrieproduktion ist eben viel besser.
Ja, aber wir reden ja gesamtwirtschaftlich. Weil
auch
Sie immer
dort
so
sind wir viel besser.
Weil Sie jetzt habe ich ja gerade gesagt, seit 2019 liegt Österreich mit Deutschland und Tschechien am unteren Ende. Seit 2019. Und weil Sie immer so gerne auf die faktenbasierte Argumentation verweisen, die deutsche Infrastruktur ist so verlottert, weil die Länder und Gemeinden die Gelder, die der Bund bereitstellt, da gibt es einen Riesenfonds, wo Milliarden drinnen liegen, nicht abrufen, weil sie die Kofinanzierung nicht tätigen können, weil sie das Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Das ist das große Problem in Deutschland. Und weil Sie auch die öffentlichen Investitionen angesprochen haben. Öffentliche Investitionen sind ungefähr 10% der Gesamtinvestitionen.
Aber ganz entscheidend,
Schlüsselgröße. Und jetzt, weil die öffentliche Hand in Deutschland zu wenig investiert, investieren die 90% der Privaten weniger.
Genau. Das ist der Grund.
Ja, aber da lügt man sich doch in die eigene Tasche. Die Betriebe hauen nicht ab, weil der Staat nicht investiert in Deutschland, sondern weil sie die höchsten Energiepreise haben, nachdem man die Atomkraft mutwillig abgeschaltet hat, weil sie einen Standort haben, der nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Deshalb machen sie bestenfalls noch die Instandhaltungsinvestitionen, aber jede Erweiterung geht ins Ausland. Jede.
Schauen Sie sich den österreichischen Fall an.
Und in Österreich wird es nicht anders sein. Sie
werden sehen. Bei uns investiert die öffentliche Hand viel. Das muss man sagen, das ist auch in den letzten Jahren passiert. Die Klimaministerin Gewessler, ich finde eine der stärksten Figuren in der Regierung, hat auch dafür gesorgt, dass sehr viel hier investiert wird. Und die privaten Investitionen sind viel besser. Die deutsche private Wirtschaft müsste um 100 Milliarden jedes Jahr mehr investieren, damit es unser Investitionsniveau hätten. Also natürlich sind die öffentlichen Infrastrukturinvestitionen eine Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen hier in Maschinen investieren, in Gebäude investieren. Das ist einfach die viel vernünftigere Strategie.
Wenn man sich die internationale Diskussion ansieht, dann fällt natürlich auf, in der Zeit, in der Amerika unter Biden diskutiert hat, wo kann man investieren, große Offensiven zu machen. Also in Deutschland war immer noch Sparen, Sparen, Sparen.
Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Es ist eben nämlich nicht so, dass bei uns aufgrund der Klimahysterie die Wirtschaftsentwicklung schlecht ist. Die Amerikaner, Bidenomics, extrem erfolgreich. Die amerikanische Wirtschaftsentwicklung ist einer der erfolgreichsten, Arbeitslosenrate auf dem Tiefpunkt, die Löhne steigen massiv gerade unten und das ist die Biden-Politik, gegen die Klimakrise zu investieren. Massive Subventionen, da kann man drüber streiten, aber die versuchen, die klimarelevante Industrie und Technologie in den USA zu halten und Europa muss sich viel mehr anstrengen. Ja, Bidenomics sollte eher ein Vorbild für Europa sein.
Es liegt doch viel mehr Subventionsgeld in Europa als in Amerika. Wir haben das Dreifache ungefähr in den Töpfen drinnen und dann schreien Sie noch mehr Subventionen nach noch mehr öffentlichen Investitionen.
Genau,
und
im Klimabereich.
Ja, aber das wird nicht die Lösung sein, weil wir nicht die Anbieter haben, weil die aus dem Ausland kommen und das ist unser großes Versäumnis.
Also der Industriestandort Europa ist aber schon noch viel besser als der amerikanische. Der amerikanische Industrieanteil ist bei etwas über 10% an der Wertschöpfung und in Deutschland und in Österreich 20%.
Das ist überhaupt kein Vergleich. Ja, aber wir sehen doch, das Problem ist, dass es nach unten geht. Der Trend nach unten ist derzeit das große Thema und das ist das Problem.
Ich möchte jetzt noch einen anderen Punkt ansprechen. Situation der Arbeitslosenversicherung und Diskussion um einen Umgang mit den Arbeitslosengeldern. Der Andreas Babler, SPÖ-Chef, sagt, er möchte eine Art Arbeitsplatzgarantie für Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Also eine Art Programm öffentlicher Gelder, öffentlicher Arbeiten, wahrscheinlich in Gemeinden und sonst wo. Und das würde natürlich schon die Angst vieler Menschen nehmen davor, was es bedeutet jetzt in der eigenen Existenz, wenn man total abstürzt. Eva, inwiefern ist das etwas, das in der Öffentlichkeit etwas aufgreift, wo ja die ÖVP und die Wirtschaft eigentlich in die andere Richtung drängt, nämlich Arbeitslosengelder ja zu reduzieren?
Das sind jetzt zwei verschiedene Punkte. Andreas Babler spricht da natürlich das Beispiel von Mariental an, wo in Niederösterreich mit dem AMS Niederösterreich ein relativ erfolgreiches Projekt für Langzeitarbeitslose gestartet worden ist, eben mit einer Arbeitsplatzgarantie. Dieses Projekt scheint zu funktionieren. Da ist immer die große Frage, wie ich es skalieren kann auf ganz Österreich. Es ist natürlich einfacher, in einer Gemeinde für alle Langzeitarbeitslosen Jobs zu schaffen. Die tun dann, weiß ich nicht, das sind dann die Schülerlotsen auf der einen Seite oder sie beaufsichtigen Kinder auf den öffentlichen Spielplätzen. Das funktioniert im Kleinen, aber da ist die Frage, wie kommen wir ins Große? Das sind zwei verschiedene Ansätze. Wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel, wir haben auf der anderen Seite eine jetzt wieder ein bisschen steigende Arbeitslosigkeit, aber ganz dramatisch ist es nicht. Also die Frage ist eher, wie bringe ich diese Langzeitarbeitslosen wieder in einen Arbeitsmarkt? Das geht vor allem nur über Qualifizierungsmaßnahmen. Da gibt es auch, ich glaube, so ehrlich muss man sein, da gibt es eine Grenze, die ich dann einfach quasi nicht überschreiten kann, egal welche Maßnahmen ich setze. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wiederum, wir dürfen nicht vergessen 2024, wir sind jetzt im Wahlkampf, also haben wir auf der ÖVP-Seite wieder das Thema der faulen Arbeitslosen für uns entdeckt. Das wird jetzt wieder ein bisschen nach außen gespielt mit der Forderung, dass man das Arbeitslosengeld auf unter 50% des Letztgehaltes drücken sollte. Das ist eine Forderung, die von Wissenschaftlern, von Arbeitsmarktexperten nicht unterstützt wird. Die sagen nämlich, bei uns ist die Arbeitslosenrate schon niedrig. Es könnte Sinn machen, dass man höher beginnt und dann Stufen einzieht, aber dass man auf gar keinen Fall unter die 50% kommt. Da würde dann auch in vielen Fällen überhaupt die Mindestsicherung greifen müssen, einfach weil die Leute auf so niedrige Niveaus kommen, dass der Staat eingreifen muss zur Armutssicherung. Da sehe ich eine politische Diskussion, dass ähnlich auch bei der Frage der geringfügigen Beschäftigung für Arbeitslose. Wir sprechen hier von 30.000 Beziehern von Mindestsicherung und Arbeitslose oder Notstand in Österreich. Das ist eine Nebelgranate.
Herr Schelon, kann ein moderner Kapitalismus, das wollen wir eigentlich, einen modernen Kapitalismus, kann der die Angst nehmen?
Dass man damit, das im Falter will, ist mir neu.
Naja, sehen Sie, es gibt immer Überraschungen. Kann das, kann so etwas funktionieren, ohne dass man den Menschen die Angst kann das funktionieren, obwohl man versucht, den Menschen die Angst zu nehmen vom Totalabsturz? Das ist ja ein bisschen die Richtung, die Frage, um die es hier geht.
So, jetzt muss ich immer eine Lanze für den österreichischen Sozialstaat brechen. Wir haben den best ausgebauten Sozialstaat mittlerweile in Europa. Und natürlich gibt es immer noch Fälle, in denen es wahnsinnig schwierig wird, vor allem wenn man länger als ein Jahr arbeitslos ist, wieder in den Job zurückzukommen. Aber wir haben die beste Absicherung, die es gibt. Also angstfreier, glaube ich, geht es derzeit in Europa nirgendwo. Und weil Sie sagen, Frau Konzett, dass man unter 50% nicht gehen sollte. Sie wissen schon, dass alle europäischen Länder unter die 50% gehen. Von Schweden, Dänemark, Holland angefangen, von allen Sozialstaaten, da ist es überall. Erstens nach 24 Monaten Schluss mit der Arbeitslosenversicherung. Bei uns wird weniger Arbeitslosengeld bezahlt, das dafür ewig. Und da müsste man etwas ändern, das wollte die Bundesregierung ja machen, ist am Widerstand der Arbeiterkammer und der Grünen gescheitert oder beziehungsweise über die grünen Kabinette damals abgeschmettert worden, dass man hier eine Arbeitsmarktreform durchführt. Höheres Arbeitslosengeld zu Beginn, niedrigeres dann im Fortlauf der Zeit mit keiner wirklichen Befristung. Das wäre ja gewesen, was man machen hätte müssen, wenn man den dänischen Weg geht. Und ich finde, dass die Skandinavier das ganz gut machen, weil sie nämlich vorher ansetzen, sie versuchen zu verhindern, dass man die Langzeitarbeitslosigkeit abgleitet, weil das größte Problem ist, weil man dann eben schwer wieder rauskommt. Und darauf sollte das Augenmerk liegen. Und dass man sagt, 24 Monate lang und dann eine gute soziale Grundsicherung danach. Das wäre das Thema gewesen.
Herr Matterbauer, inwiefern macht das Sinn in der Situation jetzt, wo ja die Reformen kann man immer dann diskutieren, wenn nicht der unmittelbare Druck so riesig ist, wie jetzt offenbar bei der Arbeitslosigkeit nicht so groß ist. Macht es das Sinn, diese Diskussionen in beide Richtungen? Langzeitarbeitslosigkeit verunmöglichen, indem es Arbeitsplatzgarantie gibt oder auch eine Reduktion, damit Menschen leichter sich entschließen, harte Jobs zu übernehmen?
Die Idee des degressiven Arbeitslosengeldes ist ja ideologische Festlegung. Es geht wirklich darum, den Langzeitarbeitslosen Angst davor zu machen, in die Armut abzurutschen und sie deshalb auf diesem Weg dazu zu zwingen, schlechte Jobs anzunehmen. Das ist das Konzept. Aber man muss sich immer genau anschauen, wer ist denn eigentlich betroffen? Und die Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarkt sind so vielfältig, dass es es gibt nicht das eine Instrument, wo ich dann die Arbeitslosigkeit für alle reduzieren kann. Bleiben wir kurz bei den Langzeitbeschäftigungslosen. Wir haben ungefähr 80.000 Langzeitbeschäftigungslose. Wir wissen von vielen soziologischen Untersuchungen, dass viele vor allem dann, wenn sie 2 Jahre und noch länger arbeitslos sind, ein großes Hindernis haben, Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Sie haben nämlich gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das heißt, die sind gar nicht fit für den ersten Arbeitsmarkt. Deshalb halte ich diese Idee, den wirklich am stärksten von manifester Armut Betroffenen, den Langzeitbeschäftigungslosen, zu sagen, du brauchst keine Angst haben, es gibt eine, wie wir sagen würden, am zweiten Arbeitsmarkt, im kommunalen, gemeinnützigen Bereich eine Beschäftigung und dort kann man ein Aufkommen erzielen. Das würde diese Angst abbauen. Das ist übrigens genau der skandinavische Weg. In Schweden ist es eben nicht so, dass das gesteuert wird über degressives Arbeitslosengeld, sondern die Gemeinden sind dafür verantwortlich, den Langzeitbeschäftigungslosen eine kommunale Tätigkeit zu geben. Das ist genau das Babler-Modell.
Von Dänemark haben wir gesprochen, Herr Martin, aber nicht von Schweden.
Das ist eben der, Schweden ist immer oft das bessere Vorbild, nicht immer. Das wäre für Langzeitbeschäftigungslose sinnvoller. Aber ich glaube, warum man wirklich am Arbeitsmarkt viel mehr investieren sollte, ist diese Fachkräftediskussion. Wir wissen ja, dass wir langfristig in ganz vielen Bereichen Arbeitskräftemangel haben. Das ist die Industrie, die vorher angesprochen wurde. Das würde ich als Gefahr für die Industrie sehen. Zu wenig Fachkräfte. Das ist der Pflegebereich, viele andere. Das heißt, wir müssen uns bemühen, die bestehenden Arbeitskräftepotenziale, wo Leute in Arbeitsverhältnissen sind, wo sie zu wenig Stunden haben, wo sie zu wenig verdienen, diese Leute zu bringen in die Bereiche, wo dringend Arbeitskräfte gesucht werden und gut gezahlt wird. Nur sozusagen die Größenordnungen möchte ich sagen. Wir haben neben den 300.000 Arbeitslosen, die für sowas in Frage kommen, ungefähr 300.000 Leute in der sogenannten stillen Reserve, Entmutigte und andere. Wir haben 300.000 Leute, die für Vollzeitbeschäftigung weniger als 2.000 Euro brutto verdienen, also davon kaum leben können. Die sollten alle in der Industrie oder in die Pflege kommen. Das wäre Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik, dafür zu sorgen, dass Leute in bessere Jobs kommen. Und ich frage mich, wo ist der Arbeitsminister? Ich sehe überhaupt keine Initiativen. Nachdem die Arbeitsmarktreform gescheitert ist, taucht er nicht mehr auf.
Ich möchte nur ganz kurz noch auf den Herrn Schellhorn antworten, dass das Arbeitslosengeld zu niedrig ist. Das sage nicht ich, als wie Sie mir jetzt vorwerfen, linke Falterjournalistin.
Nein, das sagen wir auch.
Das sagt der Johannes Kopf.
Sie haben gesagt, es darf nicht unter 50% gehen. Ja. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass das europäischer Standard ist.
Unter 50%, sagt der AMS-Chef Johannes Kopf, ist zu wenig. Also wie gesagt, ich glaube, der Herr Kopf ist über dem Vorwurf der linken Agitation.
Die Agenda Austria wollte ja 25% kürzen.
Nein, Sie kommen immer wieder mit alten Unwahrheiten. Sie brauchen sich nur unsere Publikation dazu anschauen. Ich habe gesagt, bis 45%, wenn wir gegangen von 65 bis 45.
Also ich möchte nur kurz aussprechen, was der Johannes Kopf vorgeschlagen hat. Und das war ja auch das Modell, mit dem man in diese Arbeitsmarktreform-Diskussionen hineingegangen ist, das war, dass man viel höher anfängt. Das heißt, genau. Wenn ich in Arbeitslosigkeit gerate, dann, dass ich nicht auf 55% runterrassle, sondern irgendwo bei 70% meines Letztgehaltes bin für ein paar Monate und dass es dann zurückgestuft wird, aber dass es eben nicht...
Netto oder brutto?
Brutto. Dass es aber nicht runtergeht auf eben diese unter 50%. Das war die Reform, das ist dann gescheitert. 55, ja. So, und wenn Sie noch gesagt haben, dass wir einen unglaublich gut ausgebauten Sozialstaat haben, dann stimme ich Ihnen zu, wenn es um die Summen geht. Aber die Frage ist immer, wo geht dieses Geld dann hin?
Und das ist eine Diskussion, die ja viel breiter geführt wird. Wir werden sie jetzt im Augenblick mal auslassen. Wir werden auch auslassen, das ewige Thema Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, da kommen wir jetzt nicht
dazu. Ich glaube, die Meinungen sind klar.
Ich habe jetzt noch eine Frage an den Herrn Schellhorn und Herrn Matterbauer, nämlich bei der Weltwirtschaft. Da fällt ja wirklich auf, wir haben es schon angesprochen, der amerikanischen Wirtschaft geht es besser als der europäischen. Hat das nicht damit zu tun, dass einfach in Amerika eine größere Flexibilität besteht, auch ideologisch, auch real, was Staatsausgaben betrifft, dass der Bundesstaat viel mehr Möglichkeiten hat, einzugreifen, auszugeben, und dass inwiefern ist das für Sie auch ein Faktor, diese größere Flexibilität, die geringere Fixiertheit auf staatliches Sparen, auf Defizite und so weiter, dass es der amerikanischen Wirtschaft jetzt besser geht? Weil die FED, Sie haben gesagt, die sozialistischen Zentralbanken, naja, da würde da auch die FED dazugehören.
Ja, die hat viel früher reagiert. Ich würde jetzt sagen, dass die Amerikaner wesentlich pragmatischer oder unideologischer an die Sache herangehen, wenn es um Staatsausgaben geht. Da waren ja die Republikaner eigentlich die größeren Keynesianer als die Demokraten lange Zeit. Ich glaube nur, dass das nicht den Unterschied ausmacht. Den Riesenunterschied, warum es Amerika deutlich besser geht, ist, dass Amerika einen Kapitalmarkt hat, einen einheitlichen Kapitalmarkt. In Amerika finanzieren sich 75% der Investitionen über den Kapitalmarkt, 25% über die Banken. Bei uns ist das Verhältnis umgekehrt. Jetzt haben wir eine strenge Regulierung des Bankensektors. Die dürfen viele Kredite nicht mehr vergeben und wir haben den Kapitalmarkt nicht. Deshalb sind wir gerade in den neuen Technologien so weit hinten. Das ist ein großer Unterschied und natürlich die Flexibilität in Amerika. Die Größe ist nicht nur, was die politische Ideologie betrifft, sondern auch, was das gesamte Wirtschaften betrifft. Und es ist natürlich ein wesentlich unternehmerfreundlicheres Umfeld als bei uns. Das macht einen riesen Unterschied aus.
Herr Matterbauer, Unternehmerfreundlichkeit, ich meine, Amerika ist flexibler, das freut Sie auch, aber nicht unbedingt sozialer deshalb.
Ich glaube, dass tatsächlich eine Ursache ist eben der größere Pragmatismus. Man sieht irgendwo ein Problem und interveniert in den USA. Aber die staatlichen Strukturen sind in Europa, glaube ich, grundsätzlich besser als in den USA. Wir haben bessere öffentliche Infrastruktur, wir haben einen viel besseren Sozialstaat, wir haben eine viel gerechtere Einkommensverteilung. Also wenn ich mir aussuchen würde, wo sind sozusagen die Wirtschaftsbedingungen insgesamt besser, würde ich glauben in Europa. In Österreich haben 3/4 der Einkommensbezieherinnen, die unteren 3/4, ein höheres Einkommen als die unteren 3/4 in den USA. Also denen geht's besser. Den meisten Menschen geht's in Österreich viel besser als in den USA. Sie haben ein verlässliches Sozialsystem, sie haben ein Bildungssystem, das im Wesentlichen viele Probleme hat, aber im Wesentlichen.
Aber die Dynamik der Wirtschaft ist natürlich in Amerika ganz anders. Die Innovationen, die wirklich
wichtig sind. Das ist tatsächlich so, dass in einigen ganz großen Bereichen, Biotechnologie und so weiter, die Amerikaner weit vorn sind. Das hat durchaus mit dem Kapitalmarkt auch zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass dort die Verflechtung zwischen Staat und Privat viel größer ist. Die ganzen Mazzucato-Thesen deuten ja darauf hin, dass die staatlichen
Grundausstattungen.
Genau, Marianne Mazzucato, die darauf hingewiesen hat, dass sozusagen die Grundlagenforschung durch den Staat passiert und Militär, dann die anwendungsorientierte, durchs Militär zum Teil auch, das anwendungsorientierte dann durch die großen Unternehmen. Ich würde trotzdem glauben, dass auch in Bezug auf die Demokratie, auf Mitbestimmung das europäische Modell überlegen ist. Schlussendlich landet es in den USA bei den Billionären oder bei den Milliardären auf Deutsch dort und die Einkommen- und Vermögensverteilung ist viel ungleicher und viel unerfreulicher als in Europa.
Das war unsere Debatte zur Wirtschaftspolitik. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und in Kärnten. Ich weise darauf hin, dass Wirtschaftspolitik einen fixen Teil im Falter hat. Einen fixen Platz jede Woche. Alle Informationen über Abonnements finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, die Signation gestaltet, Miriam Bübler, die Audiotechnik heute betreut. Danke, Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.